Hallo und herzlich willkommen zu Brettgespräche. Ich bin's, Bastian, alias Fenris Boardgame, und
ich bin der Phil von der Hopmeeple.
Heute wollen wir mal ein paar Spiele vorstellen, die wir auf der Messe uns gekauft haben und bis jetzt geschafft haben, schon mal zu spielen. Und ja, mal gucken, wie viel wir schaffen. Und ich denke, dann fängt der Phil am besten mal an. Dann dein Einsatz.
Darf ich anfangen?
Ja.
Also, dann möchte ich gerne vorstellen The White Castle von Devia Games oder die weiße Burg von Cosmos. Definitiv eins der Highlight-Spiele des Jahres, wenn ich da mal so viel vorwegnehmen darf, zumindest mal vom Line-Up von Cosmos und von Devia. Was haben wir denn da? Das ist ein Dice-Placer, also letztendlich spielen wir ein Spiel über drei Runden. Es werden zu Beginn Würfel gewürfelt in der Farbe Orange, Schwarz und Weiß. Und dann ist man abwechselnd dran und darf sich dann eben einen Würfel aussuchen und den auf bestimmte Felder eben platzieren, um eine Aktion auszuführen. Das Spiel macht total, macht total Bock. Es ist schnell erklärt, es ist nicht kompliziert, man hat nicht allzu viele Möglichkeiten und es skaliert auch wunderbar. Also sprich, zu zweit spielt man das ebenso gut, vielleicht noch einen Ticken besser aufgrund dessen, dass man sehr taktisch auch Sachen platzieren kann. Aber zu dritt und zu viert spielt sich's ebenso gut. Also relativ wenig Downtime, wenn alle das Spiel auch kennen. Also ich rede nie von der Erstpartie. Erstpartie ist dann halt natürlich, jeder muss lernen und gucken, wie was funktioniert. Und dann dauert alles ein bisschen länger. Aber sobald die Leute drin sind, ist das Spiel echt schnell und gut durchgespielt. Und diese drei Runden sind echt, echt kurz. Also ich meine, drei Würfel pro Runde, drei Runden. Das sind 9 ganze Züge, um Punkte zu machen. Und es ist echt überraschend lustig. Was wir eben machen können, ist Ressourcen sammeln, um die dann entsprechend wieder auszugeben, um verschiedene Miebel auf verschiedenen Arealen des Spielfelds zu platzieren. Da haben wir zum Beispiel die Krieger, die man platzieren kann. Dann hat man die Gärtner, die man platzieren kann, und eben die Councils, die man in der Weißen Burg platzieren kann oder eben muss. Und am Ende des Spiels kriegt man je nach Platzierung und je nach Anzahl der dort stehenden Miepel Punkte. Also man muss tatsächlich gucken, wie kriege ich am besten oder am meisten Punkte pro Zug raus, damit man entsprechend auch punkten kann. Was sehr schön war und was sehr schön ist, ist eben, dass zumindest bei unseren Partien alles sehr, sehr eng war. Also das war jetzt keiner ist weggerannt und hatte 20, 30 Punkte Vorsprung. Nein, wir waren alle sehr, sehr nah beieinander. Es gab verschiedene Strategien, um an Ziel zu kommen und Punkte zu machen. Und das hat uns echt total Spaß gemacht. Wir haben es jetzt schon 4-mal gespielt, eben in allen Konstellationen, zu zweit, zu dritt und zu viert, 2-mal zu zweit. Und gerade meiner Frau Sarah gefällt es richtig gut, aufgrund dessen, dass man es eben schnell spielt ist. Und dass es eben diese sehr, sehr angenehme Spieltiefe hat. Und jedes Spiel fühlt sich ein bisschen anders an, aufgrund dessen, dass der Aufbau sehr variabel ist und auch die Aktionen durchwechseln, auch während des Spiels. Also hat man dann immer neue Möglichkeiten und muss sich immer ein bisschen hier und da anders anstrengen. Minuspunkt könnte man vielleicht sagen, dass obwohl das Artwork echt mega schön ist, das Thema nicht wirklich durchkommt. Natürlich hat man die thematischen Dinge, dass man halt den Krieger aufs Kriegsfeld stellt, den Gärtner auf die Gartenkarten und eben den Council in die Weiße Burg. Aber da hört das Thema schon mehr oder weniger auf. Also das ist ein kleines Manko. Aber tatsächlich ein tolles Spiel, schnell gelernt, schnell gespielt. Diese 80 Minuten, die teilweise angegeben sind, glaube ich, ist man zu, also sind ein bisschen hochgegriffen. Zu zweit spielt man das unter einer Stunde runter, so dass man vielleicht sogar noch eine zweite Runde spielt. Also tatsächlich eine schöne Überraschung, hat uns richtig, richtig gut gefallen, hat für uns 8 von 10 Punkte von der Skala her. Ist, glaube ich, auch aktuell das Rating im Generellen auf BGG. Was hast du gespielt?
Ja, erstmal auch zu der Weißen Burg. Ich habe das ja auch gespielt, aber erzähl gleich über ein anderes Spiel. Nee, mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Ich hatte ja, das ist ja auch von dem Macher- und Autoren-Team um die Rote Kathedrale, ne? Genau.
Genau, ja.
Was mir überhaupt nicht gefallen hat, persönlich. Und die Weiße Burg finde ich super. Also, keine Ahnung. Also, der Mechanismus bei der Weißen Burg, der gefällt. Ich bin ja sonst nicht so der gerade Dice-Placer. Also, ich mag alles, was mit Würfeln zu tun hat, eher weniger. Außer ich kann sie so manipulieren, dass es definitiv taktisch und nicht glückslastig ist. Aber Würfel mögen mich nicht und ich mag Würfel nicht. Aber das Spiel hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe es auch schon in jeder Konstellation gespielt und ich finde, das Thema kommt teilweise ja durch diese kleinen Brückchen schon eigentlich vom Artwork her schon ganz rüber. Ich meine, klar, da kannst du wahrscheinlich jedes Thema drauflegen, aber im Grunde genommen, ich fand es schön. Vor allen Dingen, weil es japanischer Stil und so mag ich sowieso aus dem Grund, ja.
Ich also das Artwork finde ich auch mega schön, ja. Also ich habe mir auch extra die Devia-Version bezogen und nicht die Cosmos-Version, weil auf der Seite noch das Artwork ein bisschen anders ist, was Cosmos etwas reingewaschener hatte, weil mir auch wirklich das Artwork echt toll gefällt. Aber es ist halt ein Eurogame und an der Stelle tatsächlich eins der Eurogames, wo das Thema jetzt nicht so wichtig ist, wie du sagst, da hätte man auch relativ, ja, man hätte auch was anderes draufklatschen können. Aber tolles Spiel, tolle Mechaniken, also definitiv super. So, aber was hast du gespielt?
Ja, auch das und habe aber auch ich fange, glaube ich, gleich mit meinem Highlight an und das ist Mischwald von Lookout Games. Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich jetzt schon sehr häufig gespielt habe. Man kann es 2 bis 5 Personen spielen. Es dauert so, ja, ich glaube 60 Minuten. Aber man kann es auch schneller durchspielen, je nachdem. Ist ab 10 Jahren frei, also angegeben, aber mein Sohn mit 9 hat es auch schon mitgespielt. Also so gesehen funktioniert das gut. Also, was machen wir da? Eigentlich, entwerfen wir, jeder legt seinen eigenen Wald aus. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Jeder hat Bäume. Das Ganze wird kartengesteuert. Am Anfang erhalten wir 6 Karten auf die Hand. Ich meine, es waren 6, ja. Und dann wählen wir davon jede Runde eine Karte, die wir ausspielen. Oder wir ziehen 2 Karten entweder aus der Auslage, aus dem Wald nach oder vom Nachziehstapel. So. Und das funktioniert dann so, dass wir Karten haben. Die Karten haben manchmal Kosten, manchmal keine. Also manchmal kosten sie nur 0. Dann kann man sie einfach so ausspielen. Haben sie Kosten, musst du diese Kosten mit Karten bezahlen, die du auf der Hand hast. Und legst diese bezahlten Karten in die Auslage in der Mitte, die dann später jeder andere dann auch nehmen könnte. Liegen 10 Karten in der Mitte, in der Auslage, verschwindet die gesamte Auslage und wird auf den Abwurfstapel gelegt. So, wenn wir als erstes müssen wir immer Bäume auslegen. Es gibt 8 unterschiedliche heimische Bäume. Also hier aus Europa heimische Bäume. Und an diese Bäume können wir dann Tiere, Pflanzen, also Pilze zum Beispiel, werden nach unten gespielt unter den Baum. Oder Tiere werden links und rechts an den Baum gespielt, also große Tiere, so wie Fuchs oder ein Hirsch oder ein Reh. Und oben werden Vögel und alles, was fliegt, sozusagen gespielt. Und das funktioniert alles so. Und jeder hat unterschiedliche Punkte. Entweder sind es Set Collections, wie bei Schmetterlingen. Wenn du zum Beispiel 5 oder 6 verschiedene Schmetterlingsarten hast, dann bekommst du 20 oder mehr Punkte. Hast du unten zum Beispiel Pflanzen. Die Pflanzen gehen meistens für, hast du vielleicht alle 8 unterschiedlichen Bäume in deiner Auslage, dann bekommst du 10 Punkte oder und so weiter und so fort. Also jede Karte hat unterschiedliche Funktionen und kann triggert dann sozusagen andere Karten und dadurch kann man sich eine super Engine aufbauen, indem du dann halt dadurch sehr viele Punkte machst. Also es ist schon eine große Punkteschlacht. Es ist sehr eingängig zu lernen und auf jeden Fall mein Highlight, weil es spielt sich einfach super schnell. Es ist schnell gelernt. Es ist wirklich schön von der Grafik. Also ich finde die Illustrationen super. Die sind von Tony Lombé und Judith Piella. Und die Entwicklung ist von Kosch. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht, wie der Vorname ist.
Deswegen ist ja auch quasi sein Künstlername, ne? Also den hat er auch im Interview im Lookout Ausguck Heft auch nicht verraten.
Ah, okay.
Genau. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ja, es bleibt ein mysteriös, aber tatsächlich ein ganz tolles Spiel. Ich konnte es auch schon spielen. Ich konnte physisch es noch nicht spielen. Ich habe es immer nur auf Boardgame Arena gespielt.
Obwohl ich es da ein bisschen fusselig finde. Auf Boardgame Arena. Außer du spielst es am PC, dann geht es. Also aber auf
dem Handy auf dem Handy geht's nicht, aber auf dem PC glaube ich am besten. Aber physisch glaube ich, ist das Zusammenrechnen etwas fusseliger.
Ja, das stimmt. Man kriegt halt auch sehr viele Punkte, obwohl ich dadurch, dass ich halt gerne rechne, macht's mir Spaß, das am Ende. Und durch die BG Stats App ist es eigentlich ganz gut gelöst, weil du hast dann da du hast auch eigentlich einen Block dabei, da kannst du das auch eigentlich alles eintragen. Im Grunde genommen wertest du erstmal alle unteren, dann alle oberen, dann links und rechts. Also es geht. Aber es stimmt schon, das ist besser. Obwohl ich Boardgame Arena es eigentlich relativ doof finde, weil du schon weißt, wie viel Punkte du hast. Es gibt ja Leute, die das immer gerne nachhalten und sehen, wie viele Punkte man hat. Und eigentlich finde ich das Schöne an dem Spiel, dass du es nicht siehst. Jeder baut sich seinen Wald, versucht das Beste rauszuholen und am Ende wird dann abgerechnet. Dann ist es auch gar nicht so wichtig, wie viele Punkte der andere hat, finde ich immer bei dem Spiel. Weil es einfach Spaß macht, da wirklich das Maximum rauszuholen.
Ja, das ist immer auch so ein Streitgespräch zwischen mir und meiner Frau. Und zwar, ich habe das gerne, dass ich sehe, wie die Punktzahl ist. Weil wenn man mich unter Druck setzt, dann fange ich erst richtig an. Und bei ihr ist es eher so, nee, sie möchte eher nicht wissen, wie die Punkte sind, dass man dann halt quasi bis am Schluss motiviert ist, was ich auch durchaus verstehen kann, wenn du halt, was weiß ich, irgendwann wegrennst und ein Spiel kein Catch-up-Mechanismus hat, dann ist es entsprechend doof, das Spiel auch fertig zu spielen. Aber, kleine Frage am Rande.
Ja.
Willst du jetzt schon eventuell sagen, weil ich werde es sagen, ob das vielleicht ein Anwärter für Kennerspiel des Jahres oder Spiel des Jahres ist?
Ja, ich würde dann fast noch eher sagen Kennerspiel. Ich glaube,
Spiel ja, ich würde auch Jahres, eher Kennerspiel ja. sagen.
Aber auf jeden Fall, also in meinen Augen auf jeden Fall. Also für mich ist das auf jeden Fall definitiv.
Für mich auch.
Ja, da immer Luft nach oben sein muss, würde ich eine 9 von 10 geben. Also für mich ist das im Moment das Highlight des Jahres. Also für mich persönlich.
Ja, aber dann absolut deine Meinung. Ich glaube, das ist ein Spiel, das wird auch einiges abräumen, verdienterweise.
Ja, auf jeden Fall.
Ich freue mich schon, es, wie gesagt, auf den Tisch physisch mal zu bekommen.
Ja, sonst, genau, ist, glaube ich, eigentlich soweit alles gesagt. Ah, nee, noch nicht ganz. Das Spiel endet. Es werden nämlich 3 Winterkarten in den unteren Teil. Es wird aufgesplittet am Anfang in 3 Stapel. In den untersten Stapel werden 3 Winterkarten eingemischt. Wird die 3. Winterkarte gezogen im Verlauf des Spiels, endet das Spiel. Und was mir aufgefallen ist, umso mehr Spieler mitspielen, umso weniger Punkte kriegst du am Ende raus. Weil wenn du wirklich zu zweit spielst, dann hatten wir über 400 Punkte schon. Und wenn du zu viert spielst oder fünft, haben wir es auch schon gespielt, dann waren es gerade mal so 60 bis 100. Das ist schon ein großer Unterschied, weil du dann nicht mehr alle Karten kriegen kannst. Das ist halt dann schwieriger. Ja, nee, aber sonst auf jeden Fall ein super Spiel. Ja, und was hast du sonst noch so als Spiel?
Na, was habe ich denn noch? Ich guck übrigens, 399 Punkte war mein bestes Spiel.
Auch im Zweispielerspiel wahrscheinlich.
Bei Zweispielerspiel, ja. Genau. Ja. Also ja, aber es ist, ich find's schön. Viele Punkte sind echt schön.
Ich finde das auch.
Was habe ich noch gespielt? Kutna Hora, die Stadt des Silbers, von Czech Games Edition. Tatsächlich echt ein super Spiel, Wirtschaftsspiel. Es ist auch relativ einfach zu erlernen, was mich gewundert hatte. Es ist aber sehr, sehr hart oder schwer zu meistern. Es geht sogar so weit, dass es in der Erklärung im Regelwerk gesagt wird, bestimmte Gebäude nicht gleich zu bauen, sondern erst später in der Runde. Sei auch vorab gesagt, das Spiel zu zweit hatte mir noch nicht so gut gefallen, wie jetzt ein Spiel zu dritt oder zu viert. Also das lebt tatsächlich von mehr Interaktion. Die haben das zwar relativ elegant gelöst in der Zweier-Variante, aber im Spiel zu dritt oder zu viert, ich glaube, das ist der Sweet Spot dieses Spiels. Also worum geht's? Kutna Hora ist eine Stadt mitten in Europa, die berühmt geworden ist, eben aufgrund ihrer Silbervorkommen. Und wir spielen quasi diesen Aufbau dieser mittelalterlichen Stadt nach. Jede Runde entspricht ja mehr oder weniger 13 Jahre. Aber auch da im Regelheft wird gesagt, sich nicht so ganz darauf zu versteifen, so etwa 13 Jahre nach, also eine Runde 13 Jahre und wir gucken eben, dass wir diese Stadt aufbauen. Das Material ist echt super gut. Ich empfehle auch hier Metallmünzen, weil es ist eigentlich ein reines Tauschspiel. Wir werden versuchen, unsere eigene Wirtschaft, unser Tableau eben immer besser und weiter zu entwickeln, um mehr Geld anhäufen zu können und dieses Geld dann wieder auszugeben, um neue Minen zu bauen, um neue Gebäude zu bauen und damit Punkte während des Spiels und am Ende des Spiels eben zu generieren. Sehr interessant ist eben diesen Mechanismus, den sie mit der Wirtschaft gemacht haben. Also man hat so zwei Pub-Kartenhalter. Das sind eben so drei, jeweils etwa drei oder zwei Schieber dran. Und je nachdem, was gebaut wird oder was im Spiel triggert, werden diese Schieber verstellt, beziehungsweise die nächste Karte, das ist so ein Deck an Karten drin, wird quasi gewechselt. Sprich, wir durchleben quasi diese Entwicklung dieser Stadt. Und was da abgebildet ist, sind letztendlich die Preise. Also zum Beispiel Preise für Holz, für Ernährung, für Bier, für Silber, für Erz oder eben den Preis der Genehmigungen festlegt. Wir bauen eben diese Stadt entsprechend auf. Es ist wichtig zu wissen, wo man etwas wann platziert. Es gibt verschiedene Arten, am Ende einer Runde entsprechend zu punkten. Aber auch dafür muss man arbeiten und eben sogenannte Patrizia ins Spiel reinbringen, damit man bestimmte Themen auch punkten kann. Sei es Nachbarschaftsboni für gebaute Gebäude, sei es Boni für Minen, Silberminen, die man gebaut hat, oder Gebäude die man freigeschaltet hat auf seinem Tableau. Also es ist ein reges Hin und Her an Geld. Geld fehlt tatsächlich immer. Selbst wenn man mal viel Geld verdient hat, ist es auch relativ schnell raus wieder. Da merkt man wirklich, warum es Liquidität heißt. Es rinnt sehr schnell durch die Finger. Und eines der schönsten Aspekte, zumindest mal für mich, ist natürlich, dass man hier eine Kathedrale oder an einer Kirche baut. Und hier ist sehr viel Timing gefragt. Hier ist sehr viel Management gefragt. Und das Schöne dabei ist wirklich, dass man ein Thema wirklich fühlt, dass die verschiedenen Karten, vor allem in der Zweispieler-Variante, hat man eben damit mehr Bewegung und mehr wirtschaftliche Bewegung im Spiel ist, eben noch Events, die getriggert werden am Ende einer Runde für die nächste Runde. Das kann man übrigens trotzdem auch im dritten, zu dritt und zu viert auch mit integrieren. Das ist quasi optional. Dass man hier wirklich die Geschichte dieser Stadt spürt, eben dass ein Adliger bestimmte Themen nach vorne pusht, beziehungsweise auch ein Adliger weggescheucht wird aus der Stadt, weil er eben korrupt war. Also da merkt man sehr viel von dieser geschichtlichen Thematik und das taugt uns sehr. Aber wie gesagt, ein Zwei-Personen-Spiel hat man eben das Problem, wenn das bestimmte Wertungen mit diesen Patriziern bestimmte Wertungen gar keinen Sinn machen, weil die zu sehr auf beide abziehen. Also wenn man so relativ gleich spielt in eine Richtung, warum sollte ich denn dann eine Wertung aufmachen, die dem anderen dasselbe an Punkte gibt, beziehungsweise sogar vielleicht mehr Punkte gibt. Und da hat man so ein bisschen eine Schwierigkeit, die aber im Spiel zu dritt oder zu viert eigentlich gar nicht aufkommt, weil da hat man automatisch mal unterschiedliche Strategien, die man verfolgt.
Also ist es eher für drei Spieler.
Ja, drei Spieler. Also ja, okay. zu zweit kann man es spielen, nicht falsch verstehen. Man kann zu zweit spielen, aber
besser wäre schon.
Definitiv besser zu dritt oder zu viert. Artwork muss man mögen, es ist sehr, sehr dunkel, aber auch sehr silbrig und goldig. Also sprich, man hat eben diesen Kontrast schwarz und dann eben eine Silberfarbe drauf oder eine Goldfarbe, was total schön ausschaut. Und man muss auch sagen, das Material, was die hier verbaut haben oder benutzen im Spiel, ist auch super. Die haben da einen neuen Stoff, dass diese Holzkomponenten eben auch Holzkomponenten sind, aber nicht die Standardklötze, die man vielleicht aus Spielen so kennt. Also definitiv etwas, was ich jedem ans Herz lege, der Wirtschaftsspiele gerne mag, aber nehmt euch eine gewisse Zeit mit. Es hat hier und da doch ein paar kleinere Regeln, die man durchaus wissen muss. Und es ist eine Lernkurve da. Also das Spiel muss man definitiv ein paar Mal spielen, bevor man da wirklich drin ist. Aber man wird echt belohnt mit einem ganz, ganz tollen Spiel, mit einem schönen Thema, einem historischen Thema, mit einem Board, was sich tatsächlich erweitert, vergrößert und an dem man gemeinsam baut. Und ja, das macht echt total Bock.
Ja, dann wär's doch historisches Thema, dann wär's doch was für hier Boardgame History.
Ja, definitiv, definitiv. Also ich warte da auch schon auf deren Post. Ich hoffe, dass sie sich auch das Spiel besorgt haben, weil es ist definitiv etwas, was sie sich anschauen sollten. Und Regelheft hat natürlich auch noch ein paar Hintergrundinformationen zu den Gebäuden und zur Stadt selbst. Also ich fühl mich total wohl. Auch hier locker eine 8 von 10. In einem 3-Personen-Spiel eine 7 von 10 in einem 2-Personen-Spiel.
Und im Englischen ist es bei Czech Games erschienen und im Deutschen bei Heidelberg, ne? Genau. Da habe ich es nämlich gekauft. Ja, ich habe es nämlich auch, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber klingt ja auf jeden Fall, dass ich es bald mal auf den Tisch bringen muss.
Hast du die Metallmünzen auch?
Nee, ich wusste nicht, dass es Metallmünzen gab.
Ja, aber gut, man braucht sie nicht unbedingt, aber dadurch, dass man die sehr oft tauscht, klingt schöner, wobei man tatsächlich auch sagen muss, dass der Standard-Cardboard auch da sehr, sehr hübsch ist, wie gesagt. Also die haben diese, die haben so einen Schimmer drauf, so dass es wirklich ausschaut, als wäre es Silber oder Gold. Und das hast du bei den Münzen auch. Das sieht alles sehr, sehr wertig aus.
Da ich mir überall Metallmünzen geholt habe, wo es Metallmünzen gibt, oder selbst bei Spielen, wo es keine gibt, hier wie bei Arche Nova, werde ich mir die wahrscheinlich auch noch holen. Ja, genau. Ah, Mist.
Was ist dein nächstes Spiel?
Ja, mein nächstes Spiel ist, ja, entweder nehme ich jetzt Knarr oder Pirates of, ja, dann nehmen wir mal Pirates of Maracaibo. Ja, genau. Pirates of Maracaibo konnte ich jetzt spielen. Ich meine, da hattest du ja schon vorher mal drüber gesprochen im ersten Podcast. Ich konnte es
Ja,
ja
ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch
ja, ich konnte es ja noch nicht
irgendwoher.
spielen. Jetzt dann schon. Es ist von Alexander Pfister. Und ja, noch zwei anderen, glaube ich, ne? Sind drei Leute, glaube ich, drauf gewesen.
Ralf Bienert natürlich
Ah,
noch.
und Ryan Hendrickson, ne?
Genau,
Genau,
richtig.
ja.
Und der Ryan Hendrickson macht relativ viel gerade und macht aus großen Spielen kleinere Spiele. Also den wird man sicherlich auch öfter hören.
Ja, und es ist bei DLP Games erschienen, jetzt im Deutschen. Ja, und hab's jetzt mal angetestet. Also, da ich vorweg schon mal, ich habe auch das Maracaibo vorher schon gespielt, auch mit Erweiterung und absolute Götze, alle zu meinen Lieblingsfistern so spielen sozusagen. Und deswegen musste ich dieses Spiel auch unbedingt spielen. Ja, dann haben wir es natürlich auch gleich als erstes jetzt am Wochenende rausgekramt. Und ich muss sagen, man hat hier kein Board, so wie jetzt bei Anna Maracaibo. Hier hat man eine Kartenauslage, die man ja unterschiedlich anpassen kann. Also es gibt Variationen da drinne. Dementsprechend, das macht dann sozusagen das Board. Und es gibt, glaube ich, eins, zwei, drei unterschiedliche Inseln, auf denen dann Schätze liegen, was so ein bisschen auch wie bei Maracaibo das darstellen soll, dass du Punkte bekommst. Bei dem Maracaibo sind es ja die Koalitionen oder so, ich glaube dann, oder die Länder, dass du Spanien, Frankreich und England angehörst und den
Genau.
Kolonialmächten. Und bei Pirates sind es dann Schätze, die du findest und dann vergraben kannst. Ja, wir schippern dann, haben immer ein bis drei Schritte. Man kann später auch durch das Double Layer Board, was dabei ist, auch noch einen vierten Schritt freischalten. Über die kann man sich dann über die Karten hinweg bewegen. Das Ganze funktioniert über drei Runden. Eine Runde endet immer, wenn man in Maracaibo ankommt oder vorher im Golf landet. Dann muss man stoppen, dann handelt man noch jede eine Aktion ab und danach kommt man nach Maracaibo. Der da reinkommt, der bekommt sofort 6 Punkte und kann noch eine Aufwertung machen an seinem Schiff. Genau, das Playerboard, was man vor sich hat, das ist sozusagen sein Schiff. Dieses Schiff kannst du dann nach und nach immer weiter aufwerten und verbessern. Dadurch kriegst du immer wieder neue Funktionen. Und ansonsten schipperst du dann halt durch die Karibik, indem du halt dann weitergehst. Da kannst du dann Karten kaufen, also Verbesserungen oder Leute anheuern sozusagen. Die tust du dir dann in deiner Auslage. Die bringen dir später dann in der Rundenende-Wertung immer Einkommen in Münzen, wo du dann später wieder Karten für kaufen kannst oder halt für Siegpunkte. Ja, und du kannst halt auf Inseln landen. Auf diesen Inseln kannst du dann dein Schiff ausbauen und kannst halt Schätze vergraben oder wieder Schätze werden auf die Inseln wieder draufgelegt. Umso mehr Schätze auf einer Insel sind und umso höher der Punkt da ist, umso mehr ist der Schatz, den du auf deinem Tableau hast, später Wert an Punkten. Also das ist dann so eine Punkteleiste. Ja, und das funktioniert dann über drei Runden. In der dritten Runde ist dann nochmal der Spieler dran, der als, glaube ich, der letzte Spieler darf halt noch einen Zug machen. Und dann endet das Spiel. Und dann wird ausgewertet, wie viel Punkte man durch Karten gemacht hat und auch wieder diese, ja, sind das Anwesen oder so, diese doch, ne, so Bonusorte, indem man dann halt zum Beispiel für jede Schiffskarte bekommst du dann 5 Punkte oder für jede Person erhältst du 3 oder bis 4 Punkte oder für jedes Gold kriegst du dann nochmal zusätzlich 5 Punkte.
Genau, das kennen wir ja auch aus Maracaibo, ja.
Ja, das genau. Das ist eigentlich ähnlich dazu. Was ich jetzt persönlich, also mir hat das Spiel super gefallen, das schon mal vorweg. Was mir nicht so ganz, also das Piratenthema, ich weiß nicht, also ich glaube, man hätte auch jedes andere Thema drüber legen können, weil Grunde genommen war Maracaibo selbst ja auch Pirat. Also ich mal ganz ehrlich, du warst auch Freibeuter da und ob das jetzt Pirates of Maracaibo oder man hätte es das kleine Maracaibo, klingt wahrscheinlich doof. Aber
man war zumindest mal sehr flexibel, zu welcher Nation man sich hingezogen gefühlt hat. Hauptsache, die Punkte haben gestimmt.
Ja, genau. Nee, also das war das Einzige, das Piratenfeeling kam jetzt nicht ganz so rüber, weil da habe ich andere Spiele im Schrank oder im Regal, die eher das Piratenthema für mich stimmiger rüberbringen. Aber von der Spielmechanik her super. Es spielt sich auch nicht wirklich kürzer, muss ich sagen. Also zumindest nicht jetzt in unserer ersten Partie und so, da hat es schon sich ein bisschen gezogen. Obwohl, man muss sagen, du hast eine festgelegte Runde. Also dadurch, dass du 3 Runden hast, endet es halt auch irgendwann, ne? Und du hast halt nicht dieses, aber wenn du jemanden am Tisch hast, der dann Schritt für Schritt jede Karte abgeht, dann hast du jede Reihe, dann kann sich das genauso ziehen. Also, aber ansonsten finde ich.
Ist aber meistens mit Pfister so, ne?
Ja,
also,
eigentlich schon.
Ich meine, wenn du Great Western Trail kannst du langsam spielen.
Oder schnell.
Boondey kannst du langsam spielen. Maracaibo kannst du langsam spielen. Außer du hast natürlich einer, der wirklich das ganze Spiel treibt und dann halt wirklich die Maximalschritte geht. Dann ist so ein Spiel auch relativ schnell zu Ende. Also es kommt tatsächlich auf. Ich hatte beides schon, wobei ich es tatsächlich manchmal ein bisschen anstrengend finde, wenn es zu schnell vorbei ist.
Ja.
Weil du willst ja trotzdem ein bisschen was aufbauen.
Ja, meine Frau und ich sind auch eher so die Genießer. Also wir spielen das eher ruhig und langsamer durch. Wenn man mit mehreren spielen nicht. Dann spielen wir das halt schon eher flotter, aber wenn wir es nur zu zweit spielen, spielen wir schon eher immer langsamer, weil wir dann schon eher alles entdecken und das Maximum rausholen wollen. Aber ich habe auch einen Kumpel, der rennt durch diese Spiele. Also, das kenne ich auch, also so gesehen. Auch schon beides erlebt.
Musste nur mal öfter zum Verlieren bringen, dann rennt er vielleicht nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Nee, aber ansonsten auf jeden Fall ein super Spiel. Also bleibt auf jeden Fall im Regal und wird noch öfters gespielt. Und wahrscheinlich sogar häufiger dann als jetzt das andere Maracaibo, weil es sich einfach dann in der Hinsicht im Vergleich dann doch flotter spielt, muss ich sagen.
Was?
Ja.
Also es es hat dieselben Vibes, wobei es ersetzt für mich nicht das das Original.
Nein, das Original wird es auch nicht ersetzen, aber es ist schneller gespielt. Und dadurch, dass man ja meistens keine Zeit hat, ist schnelleres gespielt meistens besser. Also für
das ist der USP, genau. Das ist einfach schneller.
Ja, ist einfach schneller, genau. Ja, dann war das mein Spiel. Ja, dann hast du sonst noch ein Spiel?
Ja, ich habe noch was ganz Kleines, was ich natürlich nimmt man was mit für die Töchter, oder? Oder für die Kinder. Und da hatte ich, oder ich konnte nicht vorbeigehen an Beaver Creek von Forfun Games. Habe ich noch nie was von gehört gehabt, aber der hatte so 3 Spiele da ausgestellt und da hatte ich mir gesagt, komm, gucken wir uns mal an. Und das ist ein ganz niedliches kleines Spiel. Da hat man eben kleine Biber. Jeder und bekommt ein paar Holzstämme. Schöne ist, die Box dreht man dann einfach um, die leert man, die dreht man um und dann hat man quasi diesen Biberbau. Und Ziel des Spiels ist es, die angegebene Zahl an Holzstückchen eben auf dieses Feld zu verbauen. Und das macht man ganz einfach. Man nimmt die 2 Würfel, würfelt. Der eine Würfel sagt dir, wie viel Biber und wie viele Holzstämme du wie zu verbauen hast. Also manchmal müssen Biber auf dem Holzstamm sein, manchmal müssen Biber unter dem Holzstamm sein. Und der andere Würfel sagt dir eben, wie du zu greifen hast. Ob du das nur mit 2 kleinen Fingern machen darfst, beziehungsweise vielleicht nur mit dem Daumen und dem Ringfinger halten darfst oder nur mit der linken Hand, also mit deiner schwachen Hand besser gesagt, also für Linkshänder die rechte Hand, dann eben die Sachen so platzieren darfst. Und ja, und da geht es halt darum, mit etwas Geschick das zu platzieren. Ist total kurzweilig und natürlich für Kinder, die 7 und 4 Jahre alt sind, total lustig. Also für die 4-Jährige vielleicht noch ein bisschen schwierig mit der Koordination, für die 7 oder mittlerweile fast 8-Jährige schon vielleicht ein bisschen zu einfach, weil sie natürlich mit der Koordination da ganz gut mittlerweile ist. Aber es war kurzweilig, wir haben gelacht, wir haben es auch ein paar Mal hintereinander gespielt. Ja, war ganz lustig. Auch da gibt's noch ein kleines Video, was wir demnächst mal rausbringen auf Insta. Da blieb zumindest mal bei den Mädels kein Auge trocken.
Ja, das klingt doch gut. Nee, meine Tochter, doch, das habe ich auch gesehen. Das war, stimmt, doch, das hatte ich beim iYellow-Stand, war das, ne? Von Loki, oder ist das?
Nee, das war jetzt hier von For Fun. Ah, For Fun. Also 4 Fun.
Ja, okay. Und, nee, dann war das ein anderes, dann war es ähnlich wahrscheinlich.
Ja, aber ja, also ich glaube, dass das schon mehrfach gesehen worden ist ja, und dass das jetzt keine, sagen wir mal, große Neuheit ist.
Ja, nee, meine Tochter, genau. Die hat, also die war ja dabei, deswegen konnte sie sich ja selber aussuchen, aber irgendwie war sie gar nicht so viel, dass sie Spiele sich gekauft hatte. Sie war mehr damit beschäftigt, irgendwelche Fahrzeuge zu fahren. Die ist da ja auch.
Sei doch froh.
Ja, das stimmt. vielleicht ist es auch einfach, wir haben zu viel für die zu Hause. Das kann auch sein. Also mein Sohn, der hat sich natürlich seine Pokémon-Karten gekauft, ein ganzes Pack und Booster und was auch immer. Und meine Tochter hat sich so eine Kugelbahn geholt. Also so eine komische Geschicklichkeitskugel Spiel war das eigentlich.
Da es gibt doch einen Unterschied zwischen Mädels und Jungs.
Ja, das stimmt.
Ist sehe ich mittlerweile auch ein.
Nee, also ansonsten habe ich noch, dann sag ich einfach eine Erweiterung. Genau, ich habe Wasserwelt noch gespielt, die Archinova-Erweiterung.
Das konnte ich noch nicht. Wie war's denn?
Ja, doch, ich fand's super. Also es kamen ein paar neue Mechanismen rein durch die Wasserweltkarten, also die Fische und sowas. Wenn du so eine Karte gespielt hast, dann, und da war eine Koralle, also die haben jetzt so Korallen noch drauf, wird diese Koralle auch getriggert. Also sprich, du kriegst dann noch eine Zusatzsache, die da draufsteht. Und jedes Mal, der Clou dabei ist, jedes Mal, wenn du wieder eine Wasserkarte ausspielst und da ist wieder eine Koralle drauf, triggern alle Korallen, die du in deiner Auslage hast. Also dann kriegst du alles nochmal. Das kam neu dazu. Dann bei den Universitäten gab es eine neue. Also es sind jetzt 4 statt 3. Mhm. Und da ist es so, dass du einfach ein Tiersymbol bekommst, noch zusätzlich. Und aber sonst auch wieder Mikroskop ist da, glaube ich, drauf. Und noch ein Tiersymbol deiner, also was du dir aussuchen kannst. Fleischfresser, Pflanzenfresser, Unterwassertiere oder. Dann nimmst du das bei dir rein und darfst dann den Nachziehstapel nach einer Karte durchsuchen, die genauso ein Symbol drauf hat. Damit wollen sie es halt ein bisschen, dass du schneller an bestimmte Karten drankommst.
Aber musst du dann die erste nehmen?
Du musst die erste nehmen, die kommt.
Also du darfst jetzt nicht irgendeine aussuchen?
Nein. Sondern, du musst schon, du ziehst so lange, bis eine von mit diesem Symbol kommt. Das kann auch eine Sponsorenkarte sein. Es muss keine Tierkarte sein.
Ja, da haben sie schon ein bisschen was geheilt, ja.
Und was auch gut ist, weil jetzt natürlich Unmengen an neuen Karten da drin sind und sehr viel und der Stapel noch höher geht, haben sie jetzt so, dass wenn du eine Wasserweltenkarte ausspielst und da ist eine Welle drauf, so eine kleine Welle unten rechts auf der Karte, dann wird die erste Karte rausgeschwemmt. Dann kommt die auf den Ablagestapel, alles rutscht nach oben, dann deckst du wieder eine neue Karte nach. Also dadurch, je nachdem wie viel du hintereinander aufdeckst, kannst du damit das Deck gut durchmischen. Also dann fliegen viele Karten raus. Manchmal auch die Karten, die du brauchst, was dann ein bisschen ärgerlich ist. Aber Ja, dadurch kommt ein bisschen Variabilität noch rein. Und es kamen natürlich noch mal ein paar neue so Ziel-Token rein, die ihr dann bekommst auf der Artenschutzleiste, die noch mal ein bisschen was anderes machten. Zum Beispiel das Kartenlimit noch mal um einen erhöhen konnten. Das hatten wir jetzt da drauf. Der ist dann ein dauerhafter Effekt. Dann nimmst du die nämlich und legst sie neben dein Tableau und hast dann, wenn du dann auch noch das andere plus 5 hast, also 5 Handkarten haben kannst, hast du 6 Handkarten auf der Hand behalten, was natürlich auch nochmal eine ganze Menge ausmacht. Ja, das waren so die neuen Funktionen. Ja, genau. Ich glaube, oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ah ja, doch, stimmt. Bei den Tierkarten am Anfang kannst du bei den Aktionskarten ziehst du zwei Unterschiede, jeder zwei Karten, also die werden gedraftet, insgesamt ziehst du 3, zwei davon wählst du. Jede kann was anderes und hat noch eine Sonderfunktion, zum Beispiel wie immer, wenn du zum Beispiel bei einer Sponsorenkarte eine Sponsorenkarte ausspielst und du hast ein X auf der Hand, kannst du das X für 5 Münzen verkaufen. Oder du nimmst, oder umgekehrt, du kannst dir für 5 Münzen einen X kaufen. Oder du kannst für ein X dann einen Schritt auf der Universitätsleiste da sozusagen weitergehen. Ja, das kommt dann noch dazu. Ich habe jetzt noch nicht alle entdeckt, deswegen kann ich nicht zu allen was sagen. Aber da kriegt man zum Beispiel jeder zwei unterschiedliche noch mit rein. Und 3 sind halt nach dem normalen Prinzip, wie man es kennt. Ja, das ist nämlich auch nochmal eine große. Dadurch wird es dann nochmal ein bisschen asymmetrisch. Also sprich, hast du dann halt, dass jeder noch eine Zusatzfunktion oder zwei Zusatzfunktionen hat, was das Ganze nochmal ein bisschen aufpeppt. Also für mir hat es gefallen. Ich dachte erst, es kann nicht noch mehr dazukommen, was mich jetzt interessiert, weil eigentlich fand ich das Spiel immer recht rund so an sich. Aber doch, sie haben es geschafft, dass es noch einen Ticken besser wird, was ich sagen durch die Erweiterung.
Und das ist doch eigentlich alles, was man sich wünscht von einer Erweiterung.
Ja, eigentlich schon, ne? Habe ich mir auch gedacht. Jetzt kommst du auf jeden Fall noch häufiger wieder auf den Tisch. Das ist auch, glaube ich, dein
einziges Spiel. Ich bin schon total gespannt drauf. Also du hast es nur noch leckerer gemacht. aber von den 3 Erweiterungen, die ich quasi noch vor der Brust habe, ist halt wirklich die Frage, welche ich als nächstes dann mal anspiele. Ob das jetzt Wasserwelten ist oder Revive, also Call of the Abyss, ja, oder eben das Anak.
Ja, die habe ich auch noch, die beiden.
Ja, siehst du mal. Aber ich glaube, da kann man mit den allen 3 kann man nichts falsch machen.
Nee, weil
tatsächlich, ich, und vielleicht muss ich es revidieren in ein paar Tagen, Wochen. Am wenigsten freue ich mich gerade auf Anak.
Ja, da habe ich auch geteilte Meinungen schon gelesen. Also, dass man sie nicht unbedingt braucht, dass sie nicht schlecht ist, aber man sie nicht unbedingt braucht. Genau.
Ja, just milking the franchise, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich.
Ja gut, aber ich glaube, wir haben noch einige Spiele, wo man sich durchfräsen kann bzw. muss, damit wir auch euch sagen können, wie die Spiele unserer Meinung sind.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt steuern wir ja auch straight auf Weihnachten zu. Dann werden wir bestimmt ja auch noch ein paar Tipps vielleicht raushauen. Aber
das ein oder andere Ranking.
Ja, genau. Was ist ein Podcast ohne Ranking?
Ja, du, das ist kein guter, habe ich mal sagen
müssen. Ja, genau, finde ich auch.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass euch unsere Eindrücke von, ja, immerhin 6 Spielen gefallen hat. Und dann freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen euch einen wunderschönen Tag.
Ja, oder Nacht, je nachdem, wann es hört. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Servus.